Geht weiter nach der Mittagspause mit unserer Tagung Time After Time. Übrigens, wer sich das Plakat schon genau angeschaut hat und theoretisch informatisch Erstsemester überschritten hat, der wird festgestellt haben, so richtig Time After Time ist es nicht. Es ist eigentlich Time, 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 Time und nochmals Time. Ich habe das syntaktische Problem der natürlichen Sprache Time After Time nicht adäquat übersetzen können innerhalb der Zeit, in der ich das Plakat gemacht habe. Nichtsdestotrotz sind damit natürlich auch die diagrammatischen Zeitprozesse in Computern angedeutet worden. Wir hören jetzt Jan-Klaas van Trik. Jan-Klaas van Trik ist seit etwa 2 Jahren hier, 1,5 Jahren hier bei uns am Fachgebiet Medienwissenschaft, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Postdoc, und er bereitet eine Habilitation vor, die sich um das Thema Operativität, Performativität dreht. Operativität haben wir nun heute schon das ein oder andere Mal gehört, auch im Zusammenhang mit Computern, Software und technischen Medien. Zusammen mit Herrn van Trik gebe ich das besagte Buch Time to Play heraus. Dort, ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie die Idee entstanden ist. Ich glaube, ich habe, als wir letztes Jahr diese Kurztagung hatten, da gab es nämlich schon mal Zeitaffekte. Nee, wie hieß die denn nochmal? Na, irgendwie, also wir hatten das hier, etwa vor einem Jahr schon einmal eine Kurztagung zum Thema Zeit und Medien, Zeitigungen von Medien. So. Da hatte ich auch schon mal etwas über Space Invaders vorgetragen, und da entzündete sich Jan-Klaas van Treeks Interesse an dem Spiel und an dem Thema, insbesondere an der Frage der Affizierung des Spielers durch den Spielsound. Und darum wird es sich unter anderem auch in seinem Vortrag heute drehen. Es geht um die Frage der kybernetischen Rückkopplung zwischen Computerspiel und Spieler, unter besonderer Berücksichtigung der Zeitverhältnisse, die in beiden walten. Und ich bin schon sehr gespannt. Ich habe sozusagen live den Vortragsschrieb miterlebt, nebenan immer die Heurikas und ach nee, lieber doch nichts. Insofern übergebe ich jetzt direkt an Jan und freue mich auf den Vortrag.
Danke. Ja, das Ganze hier wird in vielen Dingen vielleicht einfach sehr ein Novum, zumindest für mich. Stefan und ich, wir sind ja nun wissenschaftliche Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Medientheorie, und wer meine Vorträge kennt, weiß, dass ich das auch gerne weitlich ausnutze. Das heißt, bei mir gibt's gerne viel Theorie. Heute eher weniger Theorie, und das Ganze ist dem Thema und auch der Problematik des Themas geschuldet. Und darüber werde ich während des Vortrags auch noch einige Worte sicherlich verlieren. Es geht diesmal, wie gesagt, um Space Invaders, also die Konsole, die jetzt hier im Mittelpunkt steht. Und damit knüpft mein Vortrag eigentlich hervorragend an Stefans Vortrag an. Nur, dass ich eben den Weg zurückwage. Das heißt also, mein Interesse gilt der Interaktion von Spieler und Spielgerät. Wobei ich da eben nicht den Fehler mache, der in den Game Studies oft gemacht wird, sich nämlich vor allen Dingen auf das, ich würde es jetzt mal als kulturalistische zu kaprizieren nennen, sondern mich interessiert, so ähnlich wie Stefan das schon angedeutet hat, der Mensch, der Spieler als Teil eines Schaltkreises in dem Moment, wo er dieses Spiel spielt. Und vielleicht noch was Organisatorisches. Der Vortrag ist angekündigt auf Englisch, weil aber Lee Felsenstein dann doch leider nur telepräsent hier sein kann heute, hat Stefan mich gebeten, den Vortrag auf Deutsch zu halten, was ich dann gerne mache. Okay, beim Titel ist es allerdings geblieben. Es geht um Time Effects, Human Computer Synchronizations. Okay, das Ganze startet eigentlich mit so etwas wie einem schlechten Witz oder einem urbanen Mythos. Und wie wir auch bei Captain Crunch gesehen haben, die Retro-Szene ist voll von Mythen. Es gibt unglaublich viele davon. Captain Crunch kann unglaublich viele Anekdoten erzählen. Und so ein ähnlicher Mythos kam zwischen Stefan und mir auf. Stefan hat irgendwann mal mir von einem urbanen Mythos erzählt, der sich um Space Invaders dreht. Wir haben dann versucht, Quellen dafür zu finden, haben keine gefunden. Darum geht es auch gar nicht. Es geht nur darum, dass dieser Mythos eben der Startpunkt für das war, was ich hier mache. Der urbane Space Invader Mythos besagt nämlich, dass man bei abgeschalteter Musik, beim Spielen von Space Invaders, höhere Punktestände erreicht. Wie Sie alle wissen, Sie können Space Invaders nicht gewinnen. Das Spiel ist unendlich. Irgendwann wird der Computer Sie kriegen. Das Einzige, was sie an Reaktionen aus dem Computer herausholen können, wenn sie bestimmte Levels erreicht haben, ist ein The End anstatt ein hämisches Game Over. Trotzdem gibt es eben diesen urbanen Mythos, dass man bei abgeschalteter Musik bei Space Invaders höhere Punktestände erreicht. Das Problem bei diesem urbanen Mythos ist eben der Begriff Musik. Deswegen habe ich den Begriff hier auch schon in Anführungszeichen gesetzt. Denn, jetzt hoffe ich, dass das klappt. Ja, ich spiele Ihnen jetzt ein kurzes Video vor, auf dem Sie Space Invaders sehen und vor allen Dingen auch hören. Und tun Sie sich und mir den Gefallen, hören Sie bitte auf die Sounds. Also versuchen Sie festzustellen, welche Sounds gibt es, inwiefern sind diese Sounds eventuell an visuelle Ereignisse auf dem Bildschirm gekoppelt, in welcher Form eventuell nicht. Oh, jetzt. Hoffe ich, dass der Ton an ist. Ist schon locken. Ich krieg den nicht lauter. Haben wir noch eine Möglichkeit, den Ton eventuell zu verstärken? Den Ton des Computers? Das
Yes.
Genau. Ja, klassischer Effekt, Medientheater live, hier stehen die Medien auf der Bühne. Vor allen Dingen, wenn sie nicht funktionieren, so wie sie eigentlich sollten. So, dann starte ich das Ganze nochmal von Anfang an. So, das reicht. So, wie Sie vielleicht gesehen und gehört haben, handelt es sich bei sämtlichen Sounds, die Sie bei Space Invaders hören, um etwas, was man mit Christian Keichel illustrative Sekundärsounds nennen könnte. Das bedeutet also, alle Sounds sind eigentlich an visuelle Ereignisse angebunden. Das bedeutet allerdings auch, dass alle Informationen, die Sie zum Spiel des Spielen, die Sie zum Spiel des Spiels brauchen, eigentlich auch rein visuell bekommen könnten. Sie können also Space Invaders auch schlichtweg komplett ohne Ton spielen. Und die verschiedenen Sounds, ich will die noch einmal ganz kurz aufzählen, die Sie hier hören, sind also das Abfeuern der Kanone. Das ist der sogenannte March of the Space Invaders, also das Geräusch, das die Space Invaders erzeugen. Und Sie merken auch, dass das eben ein illustrativer Sekundärsound ist, eben weil er sich verändert. Das ist das, was Stefan bereits besprochen hat. In dem Moment, wo es weniger Space Invaders gibt, wird die Musik schneller. Das heißt also, die Töne, die Sie dort hören, sollen also quasi das Marschieren der Space Invaders darstellen. Und ansonsten gibt es noch den Sound, den zum Beispiel das UFO erzeugt, wenn es reinfliegt. Und es gibt noch die Sounds, die Sie hören, wenn Sie etwas treffen. Okay. Wenn das jetzt alles illustrative Sekundärsounds sind, dann bleibt natürlich die Frage nach der Musik, also das, was ich eben in Anführungszeichen gesetzt habe. Ich denke, das Einzige, was man als Musik interpretieren könnte, ist eben dieser March of the Space Invaders. Und die Frage, auch die Frage hier ans Publikum ist, würden Sie das als Musik bezeichnen oder nicht? Oder ich könnte mal so quick show of hands. Für wen hört sich das an wie Musik? Einmal bitte Arm hoch. Einige. Okay, und für wen sind das bloße Sounds? eher die Minderheit. Damit liegen sie zumindest, wenn sie sich in die Literatur einlesen, gar nicht so falsch. Es gibt gewichtige Stimmen, wie zum Beispiel Karen Collins, die durchaus eingesteht, dass das ein Sekundärsound ist, aber die das Ganze zusätzlich auch noch als non-diegetic Sound bezeichnet. Also als Sound, der eigentlich nichts mit dem Bildschirmgeschehen zu tun hat. Also etwas seltsam eigentlich, dass man sowohl als diegetic Sound als auch als non-diegetic Sound bezeichnen kann. Sie sieht es auf jeden Fall ganz klar als continuous music. Okay. Und wenn wir das jetzt wieder zusammenbringen mit dem urbanen Mythos, dann wäre das also der Punkt, der es einem angeblich schwer macht, Space Invaders zu spielen. Das heißt also, wenn ich in der Lage wäre, das auszuschalten, könnte ich laut urbanem Mythos das Ganze besser spielen. Die nächste Frage ist die nach den Rhythmen. Denn wenn Sie sich wieder an diesen March of the Space Invaders erinnern, merken Sie, eigentlich ist das nur ein bloßer und sehr simpler Rhythmus. Das ist die nächste Frage. Hier sehen Sie die Notation davon. Auch spannend, dass man sich inzwischen in der Literatur die Mühe macht, so etwas sogar in Noten zu transkribieren. Und jetzt die Frage, was ist denn überhaupt Rhythmus? Die Frage kommt an dieser Stelle vielleicht überraschend, wird aber im späteren noch wichtig. Rhythmus ganz allgemein, das heißt, damit beziehe ich mich jetzt nicht nur auf Audioereignisse, sondern auch auf visuelle und andere Ereignisse, könnte man ganz basal definieren als in der Zeit organisierte Ereignisse. Und wenn ich einen zurückgehe, sehen Sie, wie hervorragend das in der Zeit organisiert ist. Das heißt, die Dauer der Noten wird hier angezeigt durch die Notation. So. Und jetzt kommt es zur Frage des Rhythmus bei Space Invaders. Wenn die Musik dafür verantwortlich ist, dass man eventuell schlechter Space Invaders spielt, haben wir es dann vielleicht bei diesem urbanen Mythos mit einem Kampf der Rhythmen zu tun? Gibt es vielleicht so etwas wie einen Spielrhythmus, auf den ich mich einlassen muss, um das Spiel gut zu spielen? Und Stefan hat ja schon betont, dass Space Invaders ein extrem zeitkritisches Spiel ist. Das heißt, es geht oft darum, vorzuhalten. Das ist ein ballistischer Begriff. Das heißt, in dem Moment, wo Sie einen von diesen Space Invaders abschießen wollen, können Sie den nicht ganz einfach in gerader Linie abschießen, sondern weil der sich bewegt, müssen Sie auf eine Position halten, von der Sie annehmen, dass der Space Invader da sein wird, wenn Ihre Rakete da ist. Das heißt, Sie müssen quasi den Einschlag der Ihrer eigenen Rakete schon beim Abschuss ordentlich timen, vorhersehen. Ganz im Sinne Norbert Wieners und der Geburt der Kybernetik. Wenn dem also so ist, vielleicht gibt es dann also einen Konflikt zwischen Spielrhythmus und Musikrhythmus. Sozusagen eine Arrhythmie, ein Nicht-Übereinanderliegen der verschiedenen Rhythmen, die für das Problem verantwortlich sind. Und jetzt geht es mir um das, was ich eben schon angesprochen habe. Das Ganze scheint etwas zu sein, was eben nicht kulturalistisch und kognitiv wirkt. Denn dieser Musikrhythmus wirkt wahrscheinlich eben subkognitiv, somatisch, direkt auf den Körper und synchronisiert in irgendeiner Art und Weise mit dem Spieler. Leider, wenn wir dem urbanen Mythos folgen, synchronisiert er den Spieler falsch, sodass der Spieler also nicht in der Lage ist, dieses Spiel gut zu spielen. Und auf der Suche nach einem Beispiel, nach einem vielleicht lebenspraktischen Beispiel, um das zu illustrieren. Das wäre ungefähr so, als würden Sie in einer Schallkabine sitzen und Sie würden mit 200 BPM Gabba-Techno beschallt werden, während Sie gleichzeitig rhythmisch perfekt Helene Fischers Atemlos singen müssten. Das wird Ihnen dann wahrscheinlich nicht gelingen, weil natürlich der Gabba-Rhythmus quasi Sie übernimmt. So, und das ist jetzt einer der wenigen Ausflüge in die Theorie, die ich machen will. Wilhelm Wundt sozusagen der Vater der biologischen Psychologie, der Physiologie, einer der ersten, der also echte Messungen am Menschen gemacht hat, der sich also gefragt hat, wie lange brauchen Nervenleitungen und solche Dinge, der hat bereits Ende des 19. Jahrhunderts den Mensch vor allen Dingen als rhythmisch funktionierendes Wesen beschrieben. Das ist relativ einsichtig, wenn man sich vor Augen hält, wie der Mensch funktioniert. Das heißt, in uns funktionieren permanent subkognitiv ablaufende Rhythmen. Also die Tatsache, dass ich atme, worüber ich mir keine Gedanken mache. Die Tatsache, dass mein Herz rhythmisch schlägt, worüber ich mir keine Gedanken mache. Die Tatsache, dass mein Blut durch den Körper gepumpt wird. Die Tatsache, dass ich verdaue, wahrscheinlich während ich hier stehe und mir darüber keine Gedanken mache. Das sind also alles Rhythmen. Und Wundt ging so weit zu sagen, dass unser eigenes Bewusstsein eigentlich nur aus diesen Rhythmen zusammengesetzt ist. Und Wundt hat sich unter anderem dafür interessiert, was passiert, wenn man diese Rhythmen miteinander synchronisiert. Das heißt also, solche basal klingenden, aber de facto doch erstaunlich komplexen Dinge wie die Tatsache, dass sie bei einem Rhythmus mitklatschen können. Das heißt also, sie müssen erst den Rhythmus, den sie hören, als Rhythmus verstehen, kognitiv verarbeiten, um dann ihren Körper dazu zu bringen, eben rhythmisch mitzuklatschen. Und die Frage ist, ob das eben nicht auch subkognitiv passiert. Also ein Beispiel wäre, dass sie sich in irgendeiner Disco befinden, in der sie die Musik eigentlich ablehnen, nicht gut finden, aber sie sich trotzdem wiederfinden, wie sie unwillkürlich mit dem Fuß mittippen. Das heißt also, vielleicht hat die Musik also doch eben eine subkognitive, direkte somatische Wirkung auf sie, obwohl sie sie von ihrer kulturellen Prägung her ablehnen. Okay, wenn dem so ist, dann kann durch Rhythmus und Musik, wieder in einem sehr basalen Sinne, also wieder im Sinne des Space Invaders Beispiels der Musik, dann könnte durchaus im Körper eine Reaktion hervorgerufen werden. Das heißt also, der Körper synchronisiert sich unwillkürlich mit rhythmischen Ereignissen, die um ihn herum stattfinden. Und das Ganze führt dann eben zu Affekten. Das Spannende ist, dass der eben schon erwähnte Christian Keichel, das war der mit den Sekundärsounds, auch noch einen weiteren Begriff hat, mit dem bin ich nicht so richtig zufrieden. Den will ich aber auch gar nicht klären, das führt ein wenig zu weit. Er führt zusätzlich noch den Begriff des Primärsounds ein. Und das, was mich an diesem Begriff des Primärsounds, so wie Keichel den versteht, interessiert, ist die Tatsache, dass er diesem Primärsound eine Aufgabe zuweist. Das heißt, er sagt nämlich, Primärsound ist der Sound, der unter anderem das Spiel macht. Das heißt also Sound, ohne den das Spiel nicht funktioniert. Und er hat einige Beispiele aus der Welt des Gamings, unter anderem auch Space Invaders, aber auch Asteroids. Das Spannende ist aber, dass er sofort als Beispiel auf Filmmusik ablenkt. Das heißt also, er vergleicht unter anderem den Sound von Asteroids mit der Filmmusik von Der Weiße Hai, die, so behauptet er, ganz klar dazu da ist, Spannung zu erzeugen. Das heißt also, das Argument von Keichel ist, die Musik in Asteroids dient ebenso wie die Musik in Der Weiße Hai dazu, Spannung zu erzeugen. Es hat also angeblich eine Aufgabe. Und das ist in der Tat etwas, was in der Filmmusik natürlich schon seit langem bekannt ist und was eigentlich permanent so gemacht wird. Das heißt also, die guten großen Filmmusikkomponisten komponieren wie selbstverständlich auf bestimmte Stimmungen hin. Und als ein Beispiel dafür würde ich Ihnen jetzt gerne Folgendes vorspielen. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass Sie das Beispiel kennen, denn es ist aus einem, wie ich finde, relativ schlechten Film. Das ist aus Angels and Demons. Komponist ist Hans Zimmer. Das, was ich an diesem Song spannend finde, ist erstens die Tatsache, wie er sich anhört. Das heißt, er ist sehr rhythmisch. Und zweitens die Tatsache, dass Zimmer den relativ banal benennt, nämlich 160 BPM. Das heißt also, dieser Song heißt so wie das, was er macht, nämlich 160 BPM erzeugen. Wenn jetzt so jemand wie Zimmer, nehme ich an, das Ganze schon offensiv so benennt, dann scheint ihm die rhythmische Komponente dieses Songs sehr wichtig zu sein. Und die Frage ist, ob hier nicht schon die Idee dahinter steckt, dass ein Song, der 160 BPM schnell ist, bestimmte Affekte im Körper erzeugt. Also zum Beispiel Anspannung. Was übrigens dieser Song auch erzeugen soll in diesem Film. So. Und jetzt bleibt natürlich weiterhin die simple Frage, wie funktioniert das bitte? Das heißt also, ist es wirklich so, dass ich eine bestimmte Musik spielen muss, die eine bestimmte BPM-Zahl hat, in dem Fall also 160, und es führt dazu, dass sich eventuell der Körper in seinem Rhythmus daran angleicht. Also man könnte jetzt eine ganz simple Gleichung aufstellen. Vielleicht ist es so, dass wenn ich lange genug 160 BPM Musik höre, irgendwann meine Herzrate auch bei 160 BPM liegt, dann hätte ich mich völlig synchronisiert. Wie gesagt, das wäre eine Vermutung. Und bevor wir das wirklich getestet haben, und es geht ja auch um Versuche, die ich im Weiteren vorstellen will, haben wir uns, und ich komme gleich noch dazu, wer wir sind, uns ein wenig eingearbeitet und uns gefragt, wo ist denn so etwas schon mal beschrieben worden? Das heißt, also vielleicht gibt es irgendwelche Wissenschaften, die da schon Vorarbeiten geleistet haben. Und natürlich sind wir relativ schnell in der Musikwissenschaft gelandet, die sich eben um Fragen von Rhythmus und Musik kümmert. Und ich bin da dem Kollegen Klotz, der jetzt im kommenden Semester hier in der Musikwissenschaft lehrt und der ein echter Experte auf dem Gebiet ist, inwiefern diese Expertise für uns brauchbar ist, darauf werde ich gleich eingehen, der hat mich mit relativ viel Material versorgt. Die Musikwissenschaft. So, es gibt unter anderem, Sie sehen, die Daten sind alle relativ neu, etwas von Jürgen Hellbrück, der mal geschrieben hat, die biologische Bedeutung des Hörsinns ist nicht das Musikhören, sondern die Ortung von Schallwellen in der Umwelt. Da springt der Medienwissenschaftler in mir natürlich sofort drauf an und sagt, hervorragend, das wird jetzt interessant. Und es geht dann weiter und sagt, Hören ist eine hochautomatisierte Fähigkeit, da habe ich einen Typo drin, die grundsätzlich nicht abgeschaltet werden kann. Da springt mein Herz als Medientheoretiker noch höher, hervorragend. Das heißt, da passiert etwas automatisch. Der Mensch als kybernetischer Prozess. Aber nur zwei Sätze später kommt es dann doch dazu, dass Hellbrück ganz einfach sagt, sein Fokus liegt aber ganz klar auf der auditiven Identifizierung von Objekten und Vorgängen. Also liegt es damit wieder auf kognitiven Vorgängen. Genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Dann habe ich weitergeschaut. Bei Wolfgang Auhagen, auch nicht unspannend, der interessiert sich für die physiologischen Wahrnehmungsgrenzen von Rhythmus und Timing. Das bedeutet also, der unternimmt Studien, wo es ihn also interessiert, ab welchem Punkt nimmt der Mensch zwei Töne als zwei Töne wahr oder ab welchem Punkt nimmt der Mensch Rhythmen als Rhythmen wahr und kann er die dann nachklatschen. Das Problem dabei ist natürlich, dass es hier auch wieder um kognitive Prozesse wie Rhythmuswahrnehmung, Rhythmusgedächtnis und die Ausführung von Rhythmen geht. Das heißt, es geht also alles wieder über den Kopf, der mich an dem Punkt ja ganz einfach nicht interessiert. Und der eben erwähnte Sebastian Klotz, wie gesagt, 2013, Sie sehen, das wird jetzt zumindest für geisteswissenschaftliche Verhältnisse schon sehr, sehr, sehr neu, der bezieht sich unter anderem auf Gumbrecht, was nicht unspannend ist. Und der denkt in ähnliche Bereiche, in die ich hier denke, aber er denkt da eben nur hin bisher. Und das, was er seinen Lesern mitgibt, ist quasi eine Aufforderung, nämlich die Aufforderung, dass diese Forschung can be extended to cover perceptual, cognitive, motoric systems within human actors. Wie gesagt, das ist sehr schön, aber es ist auch nur eine Aufforderung. Und so viel zum kurzen Streifzug durch die Musikwissenschaft. Und dann habe ich das getan, was man oft macht. Man bedient sich der eigenen Familie. In dem Fall habe ich Glück, weil mein jüngerer Bruder Psychologe ist, der lehrt und forscht an der Hochschule Fresenius in Hamburg, unter anderem im Studiengang Angewandte Psychologie. dem habe ich mein Dilemma beschrieben und der fand das so interessant, dass wir dann am Ende in Kontakt kamen mit einem seiner Studenten, der zu diesem Thema, also quasi in unserem Auftrag, eine Studie angefertigt hat. Und dieser Student heißt Felix Otto und dem sind wir beide, also mein Bruder und ich, sehr zu Dank verpflichtet. Ja, die Idee war also, wenn alles das uns nicht weiterführt, dann brauchen wir gefälligst mal eine eigene Studie zum Thema. Und bevor wir die gemacht haben, weil wir uns ja jetzt in einem anderen Fach befanden, nämlich in der Psychologie, haben wir genau das gemacht, was wir in der Musikwissenschaft auch schon gemacht haben. Das heißt, wir haben uns einmal umgeschaut, was sagt denn die Psychologie dazu, wenn schon die Musikwissenschaft uns nicht so richtig viel sagt. In der Psychologie findet man einiges, was spannend ist, nämlich den von Rauscher, Shaw, Levine und Kai in verschiedenen Studien, Sie sehen 93 und 94 beschriebenen Mozart-Effekt. Angeblich, laut Mozart-Effekt, gibt es eine affektive Wirkung von Musik auf komplexe Lösungsfähigkeiten des Menschen. Probanden, die Mozart-Sonaten gehört hatten, schneiden bei Tests des räumlichen Denkens signifikant besser ab. Um Ihnen kurz zu erzählen, wie diese Studien aussahen. Es gibt Tests des räumlichen Denkens, die sind also aus Intelligenztests genommen. Und man hat ganz einfach getestet, wie gut sind die Ergebnisse der Probanden, wenn ich sie vorher eine Mozart-Sonate hören lasse versus wenn ich sie vorher nichts hören lasse. Und das Ergebnis war, dass in irgendeiner Form das Hören von Mozart die räumlichen Lösungsfähigkeiten verbessert. Das ist jetzt schon nah dran an Dingen, die mich interessieren, denn ganz klar gibt es keinen direkten Zusammenhang, keinen direkten kognitiven Zusammenhang zwischen Mozart und dem Lösen dieser räumlichen Gleichung. Das heißt also, in irgendeiner Form, wenn ich dem glaube, muss diese Mozart-Sonate irgendetwas im Körper quasi aufbereitet haben, damit das Hirn dann am Ende besser funktioniert. Ja, leider gab es dann einige andere Studien, die dann bewiesen haben, es gibt leider keinen Mozart-Effekt. Das heißt, man hat ganz einfach, wie in der Psychologie üblich, hat man dann gesagt, ja, was passiert denn, wenn ich jetzt die Probandenzahl erhöhe und dann nochmal eine Metastudie zu mache? Und wie gesagt, Steele, Bass, Crook, 99 haben ganz einfach rausgefunden, es gibt keinen Mozart-Effekt. Das heißt, den konnten wir schon mal vergessen, worüber wir dann sehr traurig waren. Dann gibt es eine weitere Studie, auch von 99, von Nantes und Schellenberg, in der rauskam, dass nur persönlich präferierte Musik positive Effekte bewirkt, während abgelehnte Musik keine oder negative Effekte bedeutet. Das bedeutet also, in diesem ganzen Spielchen scheint durchaus so etwas wie ein Kulturalismus drin zu sein. Wenn Sie jetzt Mozart sehr mögen, dann hat das einen positiven Effekt. Wenn Sie jetzt Helene Fischer eher mögen, dann hat Helene Fischer bei Ihnen einen positiven Effekt. Und ganz im Gegenteil, wenn Sie jetzt einer von den Helene Fischer-Fans sind, kann es durchaus sein, dass das Hören von Mozart sogar einen gegenteiligen Effekt hat. Ja, unsere Reaktion war eher Erstaunen, also nicht darüber, dass so etwas möglich ist, sondern das führte uns ja eben wieder in so etwas wie ästhetisches Empfinden. Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Das war genau das, was wir eigentlich nicht untersuchen sollten. Wir wollten eigentlich direkte Wirkung auf den Körper untersuchen. Und dabei wäre es ja nun eigentlich egal, ob wir Mozart oder Helene Fischer oder was auch immer nennen. Okay, dann gibt es eine weitere spannende Studie von Thompson, Schellenberg und Hussein, nach der langsame melancholische Musik Verschlechterungen bewirkt und fröhliche Musik, man hat wieder Mozart genommen, positive Effekte bei Aufgaben des räumlichen Denkens hat. Das scheint den Kulturalismus wieder rauszunehmen und scheint wieder uns zurückzuführen auf meine ursprünglichen Überlegungen, ob es nicht eventuell eine Frage der Rhythmik ist. Das heißt also, wenn ich etwas Beschwingtes habe, habe ich einen positiven Effekt. Wenn ich etwas Langsames, Melancholisches habe, habe ich einen negativen Effekt. So, jetzt haben wir das nochmal, so viel zu meinem Foliendesign. Und dann kam die Frage auf, gibt es überhaupt synchronisierende Effekte oder sind das nur erregende Effekte? Das heißt also, wir sind ja nun von Space Invaders ausgegangen und die ursprüngliche These war, dass zwischen der Maschine und dem Menschen eine Synchronisation stattfindet. Das heißt also eine Angleichung im Rhythmus und Zeitverhältnis. Und das war ein Einwand meines Bruders. Vielleicht ist es durchaus so, dass Musik einen somatischen Effekt hat, aber vielleicht ist dieser Effekt eben nur erregend, aber nicht synchronisierend. Also das Hören eines fröhlichen, beschwingten Musikstücks bringt sie ganz einfach schlichtweg sozusagen in Wallung, bereitet sie auf Aktivität vor und deswegen und schlichtweg nur deswegen können sie nachher besser bestimmte Dinge leisten. Das war eine Frage, die dann dabei aufkam. Denn es gibt das relativ alte, Sie sehen, 1908, Yerkes Dodson-Gesetz. Und das besagt nichts anderes als, Menschen mit mittlerem Erregungsniveau können die besten kognitiven Leistungen abrufen. Das heißt also, Erregung von außen ist gut, aber nur bis zu einem bestimmten Level. Das heißt also, wenn Sie quasi auf der mittleren Menge der Erregungsmöglichkeiten erregt sind, dann leisten sie die besten Leistungen. Allerdings gibt es da dann eben auch Untersuchungen, die dann nachgewiesen haben, dass dieses mittlere Erregungsniveau durchaus unterschiedlich ist. Das heißt also, Stefan hat wahrscheinlich ein anderes mittleres Erregungsniveau als ich. Es ist nur so, dass bei Stefans mittlerem Erregungsniveau Stefan am besten funktioniert, während bei meinem mittleren Erregungsniveau ich am besten funktioniere. So, und auch das muss nicht unbedingt synchron laufen. Okay, die spannendsten Studien, die wir gefunden haben in der Psychologie, sind die von Bernardi und anderen. Da steht also eine riesige Forschergruppe hinter. Bernardi hat 2001 eine Studie gemacht mit Mantras und Rosenkranzbeten. Und es ging ihm eben nicht um die religiöse Komponente, sondern schlichtweg um die rhythmische Komponente. Die Tatsache, dass ich etwas immer wieder rhythmisch mache. Und dabei hat er festgestellt, dass man mit solchen Techniken den eigenen Körper enorm beeinflussen kann. Das heißt also, wenn ich hier stehe, kann ich meinem Körper nicht befehlen, werde ruhiger, senke die Herzrate. Aber wenn ich anfange, ein langsames Mantra zu beten oder einen langsamen Rosenkranz, dann führt das Durchführen dieser rhythmischen Aktion dazu, dass mein Körper sich an diesen Rhythmus nicht unbedingt synchronisiert, aber zumindest in Teilen ein wenig angleicht. Das heißt also, in dem Moment, wo ich sehr aufgeregt bin, bin ich also in der Lage, mit solchen rhythmischen Übungen mich wieder runterzufahren. Noch spannender ist, dass der gute Herr Bernardi zusätzlich Videospielmusik untersucht hat. Und es ging dabei um Videospielmusik mit hohem Tempo und er fand heraus, dass das Herzfrequenz und Blutdruck beeinflusst. Und dann haben wir gesagt, das ist schon sehr gut. Darauf können wir aufbauen. Also versuchen wir es selbst. Wir haben also an der Hochschule Fresenius in Hamburg unsere eigene Studie geplant und durchgeführt, die keinerlei Anspruch auf statistische Wirklichkeit erhebt. Wir haben nämlich nachher herausgefunden, dass in dem Moment, wo wir statistisch valide Ergebnisse haben wollten, wir 4.500 Probanden hätten haben müssen. Mit denen konnten wir ganz einfach nicht antreten. Uns ging es ganz einfach nur darum, mal so eine Proof-of-Concept-Studie zu machen. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ist, wir haben 30 Probanden ausgesucht. Davon waren 17 männlich, 13 weiblich. Wir haben versucht, einen möglichst breiten Altersschnitt zu finden. Das heißt, unsere Altersspanne war von 15 bis 61. Dann haben wir ein Spiel ausgesucht, bei dem es um Rhythmus und räumliche Lösungsfähigkeiten geht und das zusätzlich auch noch sehr einfach ist, nämlich Tetris. Und dann haben wir lange darüber diskutiert, wie wir das mit dem Sound machen. Und wir haben gesagt, wir interessieren uns jetzt ganz einfach nur für das Abtrennen des Systems Spiel und des Systems Musik. Also dann haben wir nicht die Original-Tetris-Musik genommen, sondern wir wollten Musik mit einer relativ hohen BPM-Zahl und dann haben wir diskutiert, was wir denn nehmen sollten. Wir haben uns dann auf Happy von Pharrell Williams geeinigt, unter anderem darum, weil uns durchaus bewusst war, dass vielleicht kulturalistische Effekte eintreten können und wir gingen davon aus, dieser Song ist bekannt, dieser Song steht generell eher für positive Stimmung. Wir dachten eher, Pharrell Williams wäre etwas, was nicht sofort polarisiert im Sinne eines negativen Effektes. Dann haben wir die 30 aufgeteilt in zwei Gruppen A15. und wir haben die spielen lassen. Nämlich jeweils 10 Minuten. Die eine Gruppe hat 10 Minuten Tetris gespielt mit Musik. Danach hatte sie eine kurze Pause und danach hat sie 10 Minuten Tetris gespielt ohne Musik. Und bei der anderen Gruppe war es genau andersrum. Die fingen also an mit Tetris ohne Musik, hatten dann eine kurze Pause und haben dann Tetris mit Musik gespielt. Und wir haben versucht, das Ganze natürlich möglichst frei von äußeren Einflüssen zu machen. Das heißt, wir haben natürlich keinen Kaffee angeboten. Wir haben auch mit Fragebögen befragt, wie sich die Probanden fühlen, vorher, nachher, ob sie eventuell Kaffee trinken oder Zigaretten rauchen, andere Stimulanzien nehmen, um ganz einfach störende Effekte so weit wie möglich auszuschließen. Und wir haben währenddessen permanent Herzrate und Blutdruck gemessen. Das Ganze also in jedem Spielblock, also in jedem Spielblock von 10 Minuten, haben wir das Ganze pro Person 3-mal gemacht. Und die Ergebnisse sind, wie gesagt, statistisch eben leider nicht valide, weil wir nicht genügend hatten, aber wir haben Ergebnisse. Und die Ergebnisse sehen so aus. Mit Musik steigen körperliche Parameter wie Herzfrequenz und Blutdruck messbar an. Das war durch die Bank so. Zweitens, auch ganz spannend, mit Musik sinken die bei Tetris erreichten Punktestände, was angesichts der hohen BPM-Zahl des von uns gewählten Songs eventuell für eine Übererregung nach dem Yerkes-Dodson-Gesetz spricht. Das heißt also, eventuell lagen wir genau richtig mit unseren 160 BPM. Wir haben sie so hoch gewählt, dass wir also ganz klar einen Effekt erzielt haben. In dem Fall dann einen negativen Effekt, weil eventuell 160 BPM deutlich über dem mittleren Erregungsniveau nach dem Yerkes-Dodson-Gesetz liegt. Egal, wo jetzt jeweils das individuelle mittlere Erregungsniveau ist. Ja. Das ist natürlich, und das gebe ich zu, nicht viel und das beantwortet auch nicht die Frage nach dem urbanen Space Invader Mythos. Das heißt also, Synchronisation konnten wir hierbei nicht feststellen. Wir konnten ganz klar feststellen, es gibt somatische Einflüsse von Musik und Rhythmus auf den Körper. Ob es zu echten Synchronisationen kommt, konnten wir innerhalb dieser Studie noch nicht messen. Das äußerst positive Ergebnis dieser Studie war eigentlich eher der Überblick, den wir gewonnen haben und sozusagen die Hausaufgaben, die wir jetzt daraus gewonnen haben für uns und eventuell auch für andere, die in dieser Richtung weiterforschen wollen. Das habe ich hier mal in Ausblicke formuliert. Das, was also ganz klar fehlt, und das ist etwas, was man den Psychologen und den Musikwissenschaftlern, und Sebastian Klotz will ein eigenes Lab hier einrichten, und ich freue mich darauf, wenn er kommt und sein Lab eingerichtet hat, weil ich da nämlich schon eine ganze Latte von Experimenten habe, die ich ihm dann vorschlagen werde. Also mich interessiert angesichts dieser Studie eben die Frage, wie sieht das mit dem grundsätzlichen Unterschied zwischen somatischer Erregung und Synchronisation aus? Also ist es wirklich so, dass es nur um Erregung geht, oder gibt es echte Synchronisationseffekte, die messbar sind? In einem zweiten Schritt, wenn man also den ersten geklärt hätte, könnte man dann weiterforschen und Untersuchungen anstellen, eben zu Gameplay mit koordinierten Audiorhythmen und arhythmischen Strukturen. Dann könnte man also ganz klar sagen, wie groß ist denn dieser Effekt? Denn beim Gameplay gibt es ja durchaus unterschiedliche rhythmische Strukturen. Also es gibt so etwas wie einen visuellen Rhythmus, es gibt so etwas wie einen Audiorhythmus. Und da ist die Frage, wer wirkt denn stärker? Das wäre also auch eine Untersuchung, die man anstellen könnte, inwieweit sich visuelle und Audiorhythmen bei ihrer somatischen Wirkung unterscheiden. Und dann eben, wie gesagt, die Frage völlig abseits von den Audiorhythmen, wie es denn mit den visuellen Rhythmen aussieht. Ja, zu mehr war das Ganze dann auch leider nicht gut, zu unserem eigenen Erstaunen. Aber immerhin, wir hatten Ergebnisse und danke, dass Sie mir zugehört haben.
Und jetzt beantworte ich gerne Fragen. Genau, jetzt können Fragen gestellt werden.
Danke, Jan, für diesen interessanten Vortrag. Ich wollte fragen, ob du abseits der Psychologie auch unter Betracht gezogen hast, die Neurochemie, also die Ausschüttung von bestimmten chemischen Stoffen.
Das wäre der nächste Punkt gewesen. die Psychologen, also in dem Fall mein Bruder und seine Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, und auch Herr Felix Otto, der die BA-Arbeit geschrieben hat in der angewandten Psychologie, die sind durchaus offen für so etwas. Das heißt also, in dem Moment, wo man validere Ergebnisse hätte, die man also durch relativ minimalinvasive Prozeduren gewinnen kann, denn ganz einfach den Herzschlag zu messen, Blutdruck, das geht relativ schnell. Wir haben auch uns darüber unterhalten, was denn passieren würde, wenn man Speichelsensoren einsetzt, die dann also so Stressoren im Speichel messen, dann ist man schon relativ schnell in der Neurophysiologie. Das Grandioseste wäre natürlich, wenn man die Präsenz oder Absenz zum Beispiel von bestimmten Stresshormonen direkt in der Blutbahn messen könnte. Aber wie gesagt, dann wird es schon invasiver. Dazu bräuchte man mehr Aufwand, größere Studien. Und ich denke, man müsste erst noch einige von diesen Studien durchführen, auch mit sehr viel mehr Probanden, um dann eben noch eine Ebene tiefer zu gehen. Aber eine Ebene tiefer zu gehen, sich quasi direkt die Biorhythmen anzuschauen, das würde am Ende dessen stehen. Das muss eigentlich sein. Also in die Richtung haben wir auch gedacht. Danke für die Frage.
Ich habe noch eine Frage zu der Synchronisierung, die ja bei Space Invaders dazu führen soll, dass man nicht mehr trifft, ne, weil man nicht mehr richtig vorhält. Das kann doch eigentlich nicht funktionieren, solange die Spielfigur beweglich ist, weil sich dadurch der Moment, in dem ich abdrücken muss, immer neu einstellt. Das heißt, mal würde er auf die Musik passen und mal würde er nicht passen. Insofern muss das eigentlich eine urbane Legende sein, die jetzt eher dazu sprechen würde, dass es vielleicht doch dann eher Richtung Erregungszustände geht als Synchronisation, zumindest von dem Punkt aus.
Genau, und noch eine ganz andere Überlegung. Also es ist ja so, dass dieser Rhythmus, den wir bei Space Invaders hören, also dieser March of the Space Invaders, dazu muss man schon sagen, allein der Begriff March, also wenn ich den musikalisch verstehe, also als ein Marsch, als ein Musikstück, dann merke ich ja schon, dass ich da eben die Musik hineininterpretiert habe. Wenn ich es ganz einfach nur als illustrativen Sound des Marschierens sehe, dann ist das eben kein Marsch im musikalischen Sinne. Das Spannende ist aber, dass der natürlich mit der Bewegung der Space Invaders korrespondiert. Also eigentlich könnte ich ganz im Gegenteil behaupten oder annehmen zumindest, dass die Tatsache, dass dieser Rhythmus sich mit der Bewegung der Space Invaders verändert, es eben nicht zu Arrhythmien kommen lässt. Denn echte Arrhythmien würden ja ganz offensichtlich vorliegen, wenn sich der musikalische Rhythmus des Marsches nicht verändert, aber die Space Invaders schneller würden. Aber wie gesagt, das könnte man eventuell auch noch feststellen. Aber wie gesagt, dazu bräuchte man noch eine Menge anderer Studien vorher.
Ja, ich möchte auch eine Frage stellen. Also das ist ja jetzt im besten Sinne Medienwirkungsforschung, sogar experimentelle Medienwirkungsforschung. Also hört man hier selten. Die natürlich auch all ihre Probleme mit sich bringt, die das hat, weil du kannst jetzt Stressoren messen, das kann aber auch, können Side-Effects sein, da muss man also die Settings, das bleibt immer so ein bisschen im Wagen, klar, ne? Aber das hat ja alle experimentierende Wissenschaft, also dass die Falsifikation sozusagen hoch im Kurs steht. Mich interessiert jetzt, inwiefern du das zum Beispiel auch in einen medienwissenschaftlichen Kontext zurückbiegst, zum Beispiel in die Kybernetik. Die hatte ich ja jetzt, ich wollte ja eingangs nicht einfach leere Versprechungen gemacht haben, aber ich weiß ja, dass du kybernetisch durchaus bewandert bist. Also gib doch mal einen kleinen Ausblick, was du an Theorie weggelassen hast. Ja.
Also hätte man das Ganze valide machen können, das heißt also hätte man eine solide Korrelation zwischen dem Rhythmus, den die Maschine erzeugt, und meinen eigenen Biorhythmen feststellen können, dann hätte sich zum Beispiel die Frage nach der Rolle des Spielers gestellt. Das heißt also, normalerweise gehe ich immer davon aus, dass der Spieler derjenige ist, der die Maschine bedient, quasi beherrscht. In dem Falle wäre es dann aber so, dass es quasi einen subkognitiven Feedback-Kanal geben würde, der dann in Wirklichkeit mich spielt. Und dann würde diese Frage diegetisch und extradiegetisch auch völlig rausfallen. Denn für mich als Spieler gibt es dann es gibt keine Extradiegese in meinem wirklichen Leben. Und in dem Moment, wo es direkt der Kanal ist, der auf mich wirkt, dann kann ich das auch nicht kulturalistisch eben als Extradiegese für mich kognitiv wegdenken. Es wirkt ganz einfach auf mich. Ich habe ganz einfach keine andere Chance, als das auf mich wirken zu lassen, es sei denn, ich mache die Musik aus. Das wäre dann quasi ein Ausschalten dieses Feedback-Mechanismus. Das heißt aber, wenn dem so wäre, wenn man hier saubere Korrelationen darstellen könnte, wäre das eine hervorragende Illustration für den berühmten Man in the Machine Loop. Das heißt also, der Mensch wird dann nichts anderes als ein tastendrückender Prozess, der die Taste eben nicht aufgrund eigener Entscheidungen drückt, sondern aufgrund von Feedback-Prozessen, die auf ihn wirken. Ja.
Weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Kaffeepause. Wir haben jetzt 7 Minuten und dann geht es mit dem nächsten Vortrag weiter. Also vielen Dank nochmal an den Referenten.